Wir sind uns an einem hellen, windigen Morgen in der Provence begegnet. Ich saß vor einem Café in Saint-Rémy und betrachtete die Stämme der kahlen Platanen im bleichen Licht. Der Kellner, der mir den Kaffee gebracht hatte, stand unter der Tür. In seiner abgetragenen roten Weste sah er aus, als sei er das ganze Leben lang Kellner gewesen. Ab und zu zog er an der Zigarette. Einmal winkte er einem Mädchen zu, das quer auf dem Rücksitz einer knatternden Vespa saß, wie in einem alten Film aus meiner Schulzeit. Nachdem die Vespa verschwunden war, blieb das Lächeln noch eine Weile auf seinem Gesicht. Ich dachte an die Klinik, in der es nun schon die dritte Woche ohne mich weiterging. Dann sah ich wieder zu dem Kellner hinüber. Sein Gesicht war jetzt verschlossen und der Blick leer. Ich fragte mich, wie es gewesen wäre, sein Leben zu leben, statt des meinen. Martin van Vliet war zuerst ein grauer Haarschopf in einem roten Peugeot mit Berner Kennzeichen. Er versuchte einzuparken und stellte sich, obwohl Platz genug war, ungeschickt an. Die Unsicherheit beim Einparken wollte nicht zu dem großen Mann passen, der nun ausstieg, sich mit sicherem Schritt den Weg durch den Verkehr bahnte und auf das Café zukam. Er streifte mich mit einem skeptischen Blick aus dunklen Augen und ging hinein. Tom Courtney, dachte ich. Tom Courtney im Film The Loneliness of the Long Distance Runner. An ihn erinnerte mich der Mann. Dabei sah er ihm gar nicht ähnlich. Es waren der Gang und der Blick, in denen sich die beiden Männer glichen, die Art und Weise, in der sie in der Welt und bei sich selbst zu sein schienen. Der Direktor des Colleges hasst Tom Courtney, den schlaksigen Jungen mit dem verschlagenen Grinsen, doch er braucht ihn, um gegen das andere College mit seinem neuen Starläufer zu gewinnen. Und so darf er während der Unterrichtszeit laufen. Er läuft und läuft durch das farbige Herbstlaub, die Kamera auf dem Gesicht mit dem glücklichen Lächeln. Der Tag kommt, Tom Courtney läuft allen davon, der Rivale sieht aus wie gelähmt. Courtney biegt in die Zielgerade ein, Großaufnahme des Direktors mit dem feisten Gesicht, das im vorweggenommenen Triumph glänzt. Noch 100 Meter bis zum Ziel, noch 50, da wird Courtney aufreizend langsam, bremst ab, bleibt stehen. Ungläubigkeit auf dem Gesicht des Direktors. Jetzt erkennt er die Absicht. Der Junge hat ihn in der Hand. Das ist seine Rache für all die Schikanen. Er setzt sich auf die Erde, schüttelt die Beine aus, die noch lange weitergelaufen wären. Der Rivale läuft durchs Ziel. Courtneys Gesicht verzieht sich zu einem triumphierenden Grinsen. Dieses Grinsen. Ich musste es immer wieder sehen, in der Mittagsvorstellung, nachmittags, abends und samstags in der Spätvorstellung. Ein solches Grinsen könnte auch auf dem Gesicht dieses Mannes liegen, dachte ich, als Van Vliet herauskam und sich an den Nebentisch setzte. Er steckte sich eine Zigarette zwischen die Lippen und schirmte die Flamme des Feuerzeugs mit der Hand gegen den Wind ab. Den Rauch behielt er lange in der Lunge. Beim Ausatmen warf er mir einen Blick zu und ich war erstaunt, wie sanft diese Augen blicken konnten. »Froid«, sagte er und zog die Jacke zu. »Le vent«. Er sagte es mit dem gleichen Akzent, mit dem auch ich es sagen würde. »Ja«, sagte ich in Berner Mundart, »das hätte ich hier nicht erwartet, nicht einmal im Januar.« Etwas in seinem Blick veränderte sich. Es war keine angenehme Überraschung für ihn, hier einem Schweizer zu begegnen. Ich kam mir aufdringlich vor. »Oh doch«, sagte er jetzt, »auch in Mundart, so ist es oft.« Er ließ den Blick über die Straße gleiten. »Ich sehe kein Schweizer Kennzeichen.« »Ich bin mit einem Mietwagen hier«, sagte ich, »fahre morgen mit der Bahn nach Bern zurück.« Der Kellner brachte ihm einen Pernod. Eine Weile sagte keiner von uns etwas. Die knatternde Vespa mit dem Mädchen auf dem Rücksitz fuhr vorbei, der Kellner winkte. Ich legte das Geld für den Kaffee auf den Tisch und schickte mich an zu gehen. »Ich fahre morgen auch zurück«, sagte Van Vliet jetzt. »Wir könnten zusammenfahren.« Das war das Letzte, was ich erwartet hatte. Er sah es. »Nur so eine Idee«, sagte er. Und ein sonderbar trauriges, um Vergebung bittendes Lächeln huschte über seine Züge. Jetzt war er wieder der Mann, der so ungeschickt eingeparkt hatte. Vor dem Einschlafen dachte ich, dass auch Tom Courtney so lächeln könnte, und im Traum tat er es dann auch. Er näherte sich mit den Lippen dem Mund eines Mädchens, das erschrocken zurückwich. »Just an idea, you know«, sagte Courtney. »And not much of an idea either.« »Ja, warum nicht?«, sagte ich jetzt. Van Vliet rief den Kellner und bestellte 2 Pernod. Ich winkte ab. Ein Chirurg trinkt morgens nicht, auch nicht, nachdem er aufgehört hat. Ich setzte mich an seinen Tisch. Van Vliet, sagte er. Martijn Van Vliet. Ich gab ihm die Hand. Herzog. Adriaan Herzog. Er habe hier für ein paar Tage gewohnt, sagte er. Und nach einer Pause, in der sein Gesicht älter und dunkler zu werden schien, fügte er hinzu, in Erinnerung an früher. Irgendwann auf unserer Fahrt würde er mir die Geschichte erzählen. Es würde eine traurige Geschichte sein. Eine Geschichte, die weh tat. Ich hatte das Gefühl, ihr nicht gewachsen zu sein. Ich hatte genug mit mir selbst zu tun. Ich blickte die Platanenallee entlang, die aus dem Ort hinausführte, und betrachtete die matten, sanften Farben der winterlichen Provence. Ich war hierher gefahren, um meine Tochter zu besuchen, die an der Klinik in Avignon arbeitete. Meine Tochter, die mich nicht mehr brauchte, schon lange nicht mehr. »Frühzeitig aufgehört? Du?« hatte sie gesagt. Ich hatte gehofft, sie würde mehr wissen wollen. Doch dann war der Junge von der Schule nach Hause gekommen. Leslie ärgerte sich über die Verspätung des Kindermädchens, denn sie hatte Nachtdienst. Und dann standen wir auf der Straße wie 2 Menschen, die sich getroffen hatten, ohne sich zu begegnen. Sie sah, dass ich enttäuscht war. »Ich besuche dich«, sagte sie. »Jetzt hast du ja Zeit.« Wir wussten beide, dass sie es nicht tun würde. Sie ist seit vielen Jahren nicht mehr in Bern gewesen und weiß nicht, wie ich lebe. Überhaupt wissen wir nur wenig voneinander, meine Tochter und ich. Am Bahnhof von Avignon hatte ich einen Wagen gemietet und war aufs Geratewohl losgefahren. 3 Tage auf kleinen Straßen. Übernachtung in ländlichen Gasthöfen, einen halben Tag am Golf von Aigues-Mortes, immer wieder Sandwich und Kaffee, abends Somerset Maugham bei schummrigem Licht. Manchmal konnte ich den Jungen, der damals plötzlich vor dem Auto aufgetaucht war, vergessen. Aber nie länger als einen halben Tag. Ich schreckte aus dem Schlaf auf, weil mir der Angstschweiß über die Augen lief und ich hinter dem Mundschutz zu ersticken drohte. »Mach du es, Paul«, hatte ich zum Oberarzt gesagt und ihm das Skalpell gereicht. Als ich nun im Schritttempo durch die Dörfer fuhr und froh war, wenn wieder freie Strecke kam, sah ich manchmal Pauls helle Augen über dem Mundschutz, der Blick ungläubig, fassungslos. Ich wollte Martijn van Vliet's Geschichte nicht hören.